Liebe Geschwister, das Thema heute lautet die Weihnachtsgeschichte im Propheten Micha. Ich lese uns dazu eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, und dort steht: Doch du, Bethlehem in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel wird. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Es ist ja interessant, wenn wir uns mal mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass nicht nur im Neuen Testament in den Evangelium berichtet wird, vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium, ja, und auch im Lukas-Evangelium, speziell auch die Botschaft, die wir so oft hören. Aber in den Alten Testament, in den alten Propheten, gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Ankündigungen auf die Geburt des Herrn Jesus. Und ich möchte, so Gott will, in den nächsten Jahren immer mal wieder aus den Propheten genau die biblische Botschaft rausholen. Und heute fangen wir mit dem Propheten Micha an. Das Erste, was mir so groß geworden ist, ist dieser Ort Bethlehem. Das ist ja heutzutage in Israel dort der Ort, wo viele Leute hinpilgern. Ich weiß nicht, ob einer von uns schon mal da war, wo man vermutet, dass der Heiland hier an dieser Stelle das Licht der Welt erblickt hat. Ob es nun genauso war, das wissen wir nicht. Aber zumindest ist das ein Ort, den viele aufsuchen. Gleich am Anfang ist vielleicht mal wichtig mitzubekommen, Bethlehem, das Wort Bethlehem heißt so viel wie Brothaus. Und Bethlehem Ephrata, ein kleiner Ort mitten in Weinbergen und Olivengärten gelegen, das ist die jüdische Stadt, wo auch der König David geboren wurde. Das lesen wir zum Beispiel im 1. Samuel, Kapitel 17, Vers 12. Also ist das ein Ort, auch der damaligen Zeit schon, wo wirklich viel los war. David war ja mit der bekannteste König in Israels. Und wir wissen, dass der Herr Jesus aus dieser Linie herauskommt, einmal der große, ewige König aller Ewigkeit sein wird, auch speziell über sein Volk. Von Nazareth bis zu diesem kleinen Dorf ging es via Samaria ungefähr 130 Kilometer über Berg und Tal. Das ist das, was wir in Lukas Kapitel 2, Vers 4 lesen, als dort von Nazareth heraus der Josef sich einschreiben lässt und hinwandert dort nach Bethlehem. Das sind 130 Kilometer gewesen. Und das war auf eine Steigung. Ja? Das war schon ein Weg. Also von hier bis nach Hannover sind so ungefähr 150 oder 130, 140 so. Also und das zu Fuß, Berg und Tal, da wisst ihr mal, was für eine Strapazen das gekostet hat. Für Josef und für seine Frau Maria. Wir lesen das manchmal so, ja, sie machten sich auf und gingen denn dorthin. Aber wenn wir das jetzt mal wissen, das waren ungefähr 130 Kilometer, das ist schon ein Weg, den zu gehen. Und ihr könnt euch vorstellen, auf dem Weg, da redet man ja auch viel. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese beiden jungen Verlobten auch darüber nachgedacht haben, wie es weitergeht in ihrem Leben. Ja? Vor allen Dingen das, was auch Maria alles gesagt bekommen hat. Das ist ja für uns, manchmal wir lesen das und nehmen das als selbstverständlich, aber das muss ja für diese junge Frau etwas Gewaltiges gewesen sein, dass der Engel Gabriel ihr diese Botschaft bringt. Du bist von Gott auserwählt. Du wirst den Messias auf die Welt bringen. Das war großartig. Ja? Und damals, da lebten circa 1000 Menschen in Bethlehem. Also, was Micha dort sagt, dieser kleine Ort, der war wirklich klein. Heute geht man davon aus, dass ca. 30.000 Menschen in Bethlehem leben. Ephrata heißt so viel wie fruchtbar. Und ich finde das interessant, dass dieses Wort Bethlehem Ephrata so viel heißt wie ein fruchtbares Brothaus. Und wenn man das jetzt mal im Bilde mitnimmt, auf den Herrn Jesus, der genau dort auf die Welt kam, dann ist er das Brot des Lebens. Das Haus dieser Welt hat das wahre Brot bekommen. Und Ephrata, dieses Fruchtbare, welch eine Frucht hat ihr Herr Jesus gewirkt? Welch eine Frucht für die Ewigkeit? Wir haben keine Ahnung, was das Werk auf Golgatha alles vollbracht hat. Es war ja nicht nur die Erlösung. Es war nicht nur die Erlösung, die du und ich genießen darfst. Dass du und ich eines Tages bei ihnen sein darf in der Ewigkeit. Es war ja auch der entscheidende Punkt, dass der Vater im Himmel ein für alle Mal die Sünde richten konnte. Dass der Vater die Möglichkeit hat, elende Sünder, wie du und ich bin, vergeben kann. Du und ich, wir hätten nicht eine Sekunde eine Möglichkeit und eine Chance, sich in der Gegenwart Gottes aufzuhalten. Und dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist und aufgefahren ist und wiederkommt, darfst du nicht nur eine Sekunde in Gottes Gegenwart leben und genießen, sondern die ganze Ewigkeit. Was für eine Frucht ein kleines Menschenkind, ein kleiner Ort. Und das ist das Nächste, ein kleiner Ort. Ich fand das Bild so schön. In dieser dunklen Nacht schauen alle auf dieses Kind. Es muss etwas Herrliches, ein herrlicher Glanz gewesen sein auf dem Kinde. Wisst ihr, wir werden ja gleich eine Segnung haben. Für mich gibt es auf dieser Welt nichts Schöneres als Kinder. Und das Schönste, was es gibt, ist, wenn man ein kleines Kind anvertraut bekommt von Gott und man es helfen darf, im Leben Fuß zu fassen. Das ist die schönste Aufgabe, die es gibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich spreche jetzt mal von meinen Enkelkindern, ja, wenn ich die sehe, dann bin ich hin und weg. Auch heute noch. Die Große ist jetzt 4, die Kleine ist 2. Wenn ich die sehe, geht für mich nicht nur die Sonne auf, da geht der ganze Himmel für mich auf. Ich vergesse alles um mich herum, wenn ich diese beiden sehe. Und ich glaube, es geht euch auch so, wenn ihr Enkelkinder habt und Kinder. Es ist das Größte, was es gibt. Aber wisst ihr, wir haben alle noch nie in ein Angesicht geschaut ohne Sünde. Als Jesus auf die Welt kam, hat er schon als Baby keine Sünde gehabt. Er war der einzige Mensch, der ohne Sünde auf die Welt kam. Diesen Blick hätte ich auch gern gehabt. Wir werden den Herrn eines Tages in der Ewigkeit sehen, da ist er nun kein kleines Baby mehr. Aber ich finde das ein großes Vorrecht, dass Josef und Maria und auch die Hirten dort in dieses Angesicht sehen durften. Ich kann mir gut vorstellen, das haben die nie vergessen, diesen Blick. Und deswegen muss es Maria auch unglaublich wehgetan haben, als sie ihren geliebten Sohn am Kreuz so hingerichtet sehen musste. Die Bibel sagt, man hat ihn nicht mehr erkannt. Was muss ein Mutterherz zerbrechen, wenn sie ihren geliebten Sohn hingerichtet sieht, so hingerichtet, dass sie ihn nicht mehr erkennen konnte. Sie konnte nicht mehr erkennen, wer er war. Und Maria hat trotzdem geglaubt. Und Maria ist beim Herrn geblieben. Was für eine Frau. Ja, was für eine Frau. Aber was für ein Gott, der uns so besucht. Dieser kleine Ort, der allmächtige, ewige Gott, wird ein kleines Kind, Sohn unbedeutender Eltern, geboren in einem kleinen, unbedeutenden Kaff in Judäa. Wir lesen in Johannes 7, 42, dass Judäa dort, das war ein kleines Dorf, wir würden sagen, nur ein Kaff, ja, da war nichts los. Ich finde das so schön, dass der Herr genau dort kommt. Nicht in der großen Metropole, wo sich nur die Reichen aufhalten können. Nein, er kommt in dieser völlig unbedeutenden kleinen Stadt Bethlehem Ephrata. Ja, das ist Gottes volle Wahrheit. Und diese Wahrheit ist Programm. Gott erniedrigte sich, Gott neigte sich zu uns Menschen herab. Gott machte sich klein in Jesus, wie klein er sich gemacht hat. Dieser große Gott, den die Himmel nicht fassen, wird ein hilfloses kleines Kind. Sieh mal, was für ein Vertrauen auch Gott in den Menschen legt. Er gibt seinen kleinen Sohn in die Hände von einem kleinen, unbedeutenden Paar namens Josef und Maria. Und das ist Gottes Programm in unserem Leben. Jesus kommt in dein und in mein Leben. Vielleicht sind wir unbedeutend in der Welt, vielleicht kennt uns gar keiner. Vielleicht hat dich gar keiner auf den Zettel, vielleicht du selbst nicht. Aber das hält diesen großen Gott nicht auf, zu dir zu kommen und zu sagen, hier bin ich. Wenn keiner mit dir Gemeinschaft haben will, wenn dich keiner versteht, wenn keiner für dich ein Herz hat, wenn niemand dir bis jetzt gesagt hat, dass du geliebt bist, dann sage ich es dir, heute, du bist von mir geliebt. Und ich möchte nicht nur am Heiligabend beim leckeren Essen mal, dass du an mich denkst im Gebet vielleicht, sondern ich möchte 24/7 vom 1. Januar bis zum 31.12. bei dir sein. Ich möchte mit dir durch dein ganzes Leben gehen, Höhen und Tiefen, Schwierigkeiten und Erfolge. Ich möchte zu dir. Der Gottessohn erniedrigte sich und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Philipper 2, Vers 8. Die Krippe und das Kreuz gehören zusammen. Die Krippe und das Kreuz gehören zusammen. Lasst uns auch nicht stehen bleiben an der Krippe, auch wenn wir heute denken, besonders in der Weihnachtsfeier, an unseren Heiland, wie er gekommen ist. Und wenn wir uns dann am 24. und 25. und 26. in den Familien treffen, dass wir das, die Zeit genießen, das dürfen wir. Wir dürfen uns auch beschenken, ja. Aber dass wir uns das Allerwichtigste uns bewusst machen. Weihnachten macht nicht du und ich. Weihnachten machst du auch nicht mit Geschenke. Weihnachten hat Gott gemacht. Lass uns bei all dem Schenken nicht vergessen, dass wir die Erstbeschenkten sind. Gott kommt Weihnachten zu dir und sagt, ich will dich beschenken mit etwas, was du gar nicht kaufen kannst. Nämlich wahres Leben, wahre Liebe und eine Gemeinschaft, nicht mit irgendjemand, mit mir, dem Lebendigen. Und wenn uns das bewusst wird, dann dürfen wir natürlich auch gerne das andere mitnehmen. Aber das darf nie im Zentrum stehen. In der Niederlage, im scheinbaren Untergang, hat Jesus sein großes Erlösungswerk vollbracht. So ist das kleine, unbedeutende Dorf Bethlehem Symbol und Programm für Gottes Erlösung, für seine Kreuzestheologie. Nur wenn wir das im Glauben annehmen, wird uns die Kleinheit und Armseligkeit unserer Kirche und unseres Christenlebens nicht mehr peinlich sein. Wir werden dann dazu stehen, dass wir den Schatz nur in erdenen Gefäßen haben. Unser Leben ist oft so erbärmlich. Uns geht es doch oft so, wie vielleicht Maria und Josef, dass wir was Erbärmliches anzubieten haben für Gott. Ich sage mal, diese Krippe, die ist ja noch wunderbar gegenüber dein und mein böses Herz. Ich würde freiwillig nie in mein böses Herz einziehen. Du? Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind und uns im Licht Gottes schon mal ein Stück weit erkannt haben, dann wird uns ja übel von uns selbst, was da alles für Dreck und Schlechtigkeit ist. Und Jesus sagt, aber da will ich rein. Aber Herr, das geht nicht, das ist eine Rümpelkammer. Ja, das weiß ich. Aber ich bin Experte, Rümpelkammern aufzuräumen. Ja, aber Herr, wenn du meine Rümpelkammer reingehst, dann kriegst du gar keine Luft mehr. Lass das mal mir über. Überlass das mir. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie kennt. Im Fernsehen gibt es ja so eine Serie, wo Leute dann immer helfen, wenn Leute da verschuldet sind und messy sind und so. Ja, und dann kommen da Leute und machen da alles wieder auf Vordermann. Jedes Mal, wenn ich diese Sendung sehe, muss ich an meinen Heiland denken. So ist er. Er kommt in unserem Leben und den ganzen Schrott unseres Lebens entsorgt er und hilft uns, vernünftig zu leben. Wir wollen uns nicht schämen, wenn Gott noch heute die Botschaft seiner großen Liebe in kleinen und schwachen Gemeinden verkündigen lässt, unter unbedeutenden oder gar armseligen Umständen. Wir sollten nicht der Versuchung erliegen, unser kirchliches Leben durch moderne Werbung größer und bedeutender erscheinen zu lassen, als es ist. Wir müssen nicht groß mehr machen, als wir sind. Manche Gemeinden leiden auch unter Minderwertigkeitskomplexe. Bei uns sind nur 30 Stück. Bei uns sind nur 20. Ja, in meiner Bibel steht aber, wo 2 und 3 versammelt sind, da ist der Heiland auch. seid ihr schon 20, ist doch klasse. Wisst ihr, was ich gemerkt habe in meinem Leben? Ich bin jetzt seit 2005 in der Gemeindeleitung, mit Gottes Hilfe. Ich habe etwas Wichtiges lernen müssen. Zu danken für jeden Einzelnen, der da ist. Für jeden Einzelnen. Und wenn viele da sind, freue ich mich. Und wenn nicht so viele da sind, freue ich mich trotzdem. Ich freue mich für jeden Einzelnen, der da ist. Warum? Weil Jesus für jeden Einzelnen sein Leben gegeben hat. Es kommt nicht immer auf die Masse an. Und das Schöne ist, dass Gott uns das zeigt gleich Weihnachten. Ich weiß nicht, wenn du Gott der Vater gewesen wärst. Also wenn ich Gott der Vater gewesen wäre. Also ich hätte den Heiland nicht auf die Welt kommen lassen in so einen erbärmlichen Stall, wo das stinkt und Tiere da sind. Und man weiß ja auch gar nicht, man geht nach modernen Forschung aus, das war wahrscheinlich eine Höhle, eine Felshöhle, ja, da irgendwo in den Katakomben, sage ich mal. Wahrscheinlich hätten wir für den Heiland das Beste gebucht, ja. Ich weiß nicht, es gibt ja in Dubai unfassbare Wohnungen und so, ja, wenn man da so reingeht, alles in Marmor. Wahrscheinlich hätte ich mein Sohn, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich gesagt, also das ist gerade einigermaßen würdig, das beste Luxuszimmer ist einigermaßen würdig. Nein, der Heiland geht in so einer Drecksumgebung. Schmutz, es hat da bestimmt gezogen, gerochen hat es bestimmt nicht gut. Ein kleines Mädchen kam in eine Kinderstunde und ein Bibellehrer, der die Kinderstunde leitete, fragte, was meint ihr, warum der Heiland in so einen elenden Stall geboren wurde? Und die anderen Kinder guckten alle, überlegten. Und dieses kleine Mädchen lebte in großer Armut. Und das kleine Mädchen hebte die Hand und der Mann sagt, ja, mein Kind. Sagt sie, lieber Pastor, ich glaube, dass der Heiland deswegen so gekommen ist, damit Kinder, die nicht so gut gekleidet sind und schmutzig sind wie ich, sich nicht blamieren müssen. Die hat verstanden, um was es ging. Die hat verstanden, um was es ging. Das ist wirklich so, als wenn der Heiland uns damit zeigt, egal wie verkommen du bist, egal aus was für einem Leben du kommst, ich bin für dich da. Das Zweite, was mir so groß geworden ist. Es steht dort in Micha 5, Vers 1, dass er einmal der Herrscher über Israel sein wird. In Jesaja Kapitel 9, Vers 5 und 6 steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das wird der künftige Herrscher sein. Und dieser Name gehört zu ihm, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sich durch Recht und Gerechtigkeit. Das wirkt Jahwe, der allmächtige Gott, im Eifer seiner Leidenschaft. Jesus wird einmal der König über Israel und der Welt sein. Eines Tages wird die Dornenkrone getauscht in einer wunderbaren Krone. Und hier im Bild gesprochen, auf Erden, hatte Jesus noch keine herrliche Krone, eine Dornenkrone. Und wenn ich dir das so sagen darf, auch du als Nachfolger Jesu, auch wir müssen noch so manche Dornkrone tragen. Wir kriegen so manches um den Kopf geknallt. Wir müssen manche Not leiden. Wir haben manche Probleme. Aber eines Tages, wenn wir hier unseren letzten Atemzug machen und beim Heiland sind, dann wissen wir aus der Offenbarung, dass wir eine Krone bekommen werden. Vielleicht sogar mehrere. Eines Tages wird der Herr uns mitregieren lassen. Dann wird unser Leben wie ein König oder eine Königin sein. Vielleicht hast du dir schon immer gewünscht, das wär's doch mal. Einmal ein König. Einmal eine Königin. Ich kann dir eins sagen, dieser Wunsch wird sich eines Tages erfüllen, wenn du bei ihm bist. Du wirst mit ihm regieren. Für alle Ewigkeit. Du wirst ein Königskind sein. Und jeder im Himmel wird wissen, er oder sie gehört den Heiland. Du wirst eine
königliche Würde haben, wie du sie noch nie bei irgendeinem König auf Erden gesehen hast. Der Heiland wird dir teilhaben. Er wird dir eine Teilhabe geben an seiner Königsherrschaft. Das muss großartig sein. Und deswegen, Geschwister, auch wenn wir hier manches Mal wie die Bekloppten dastehen als Christen, eines Tages wird Jesus, der wiederkommende Herr, König aller Könige sein. Jetzt mag sein, dass dich viele verlachen, viele dich für bekloppt bezeichnen. Es mag sein, dass du menschlich hier oft der Dumme bist. Bruder, Schwester, lass dich nicht entmutigen. Jesus wird bald wiederkommen. Und dann hat er versprochen, dass er alle die, die ihm treu waren, herrschen lässt. Eines Tages wirst du und ich mit ihm in der nächsten Ewigkeit, in der Ewigkeit, die gegründet noch wird, der neue Himmel, der neue Erde, wo Gerechtigkeit über Gerechtigkeit herrscht, er wird dir eine königliche Würde geben. Und das wird alles im Schatten stellen, was du dir je im Leben erträumt hast. Und das Letzte. Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht schon im Propheten Micha. Ja? Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Da ist schon im Propheten Micha etwas, dass es eine Vorexistenz Jesu gab. Ja, gab es. Er war schon davor da und wurde dann Mensch. In Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Das ist der Heiland. Er war schon immer beim Vater. In Philipper 2, Vers 6 steht, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. In Philipper 2, die Verse 6 und folgende, das ist der Schlüssel, um zu verstehen, warum Jesus ganz Gott und Mensch war. Das müsst ihr wissen. Manche sagen, ja, aber er wurde mal gefragt und konnte nicht sagen, wann das alles passiert. Also ist er ja doch nicht allwissend gewesen. Wenn er aber nicht allwissend ist, dann kann er nicht Gott sein. Das ist eine berechtigte Frage. Und ich sage euch etwas. Manche Bibeljäger sagen, das hat Jesus nur so gesagt. Das ist das noch schlimmer. Nein, er wusste es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht. Und wisst ihr warum? Weil er zeitweise auf seine Gottheit verzichtet hat. Hätte Gott sterben können? Kann Gott sterben? Unmöglich. Jesus hat freiwillig gesagt, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hand. Hätte er das nicht gemacht, er hätte bis heute noch gelebt. Er kann gar nicht sterben. Kann Gott müde werden und einschlafen? Lesen wir in der Schrift nicht. Noch schlummert, noch schläft der Hüter Israels. Aber Jesus hat geschlafen, er war müde. Warum? Weil er zeitweise seine Gottheit aufgegeben hat, um das zu durchleben, was du und ich als Mensch erleben. Begrenztheit. Kolosser 1, Vers 17. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Offenbarung 1, 8. Ich bin das Alpha und das Omega, sagt der Herr. Der Ursprung und das Ziel. Gott, der Herr, der immer gegenwärtig ist, der immer war und der kommen wird. Der Allmächtige, El Shaddai. Jesus. Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit, der war schon immer da. Und er hat sich selbst begrenzt. Wisst ihr, wie alt Jesus geworden ist? Circa 33,5 Jahre. Er hat 4 Schabbate mitgemacht, also war er älter als 33. Wenn er 30 öffentlich war, als er auftritt, das wissen wir aus der Schrift, und 4 Schabbate, dann hat er fast 34 vollendet. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist doch kein Alter, um zu gehen, oder? Wir regen uns so oft, zu Recht regen wir uns auf, wenn Menschen so jung aus dem Leben gehen. Noch nicht mal 50, wo man sagt, Mensch, der hat doch sein Leben noch gar nicht gelebt. Manche noch früher. Ja, aber der Sohn Gottes, der das herrlichste Leben aller Leben gelebt hat. Niemand hat so herrlich gelebt wie er. Der musste diese Erde schon nach 33,5 Jahren verlassen. Aber jetzt kommt es. Johannes schreibt, würden wir alles aufschreiben, was der getan hat, jetzt hört genau zu, dann würden die ganzen Bibliotheken dieser Welt nicht ausreichen, um das zu erfassen. Wisst ihr, was entscheidend ist? Wir müssen den Tagen mehr Leben geben und nicht dem Leben mehr Tage. Merkt euch diesen Satz. Wir müssen den Tagen mehr Leben geben und fangen ab heute an, das zu tun. Hier sitzen junge Leute. Ihr denkt vielleicht, die ganze Ewigkeit liegt noch vor mir. Ja? Ich bin erst 18, 15, 17, 20, 25. Gott möge euch schenken, dass ihr alt und satt mit dem Herrn eines Tages unterwegs dann mit 100 von dieser Erde geht. Aber es ist keine Garantie, dass ihr noch morgen da seid. Denkt nicht nur an die Alten. Ihr habt nur ein Leben. Ihr habt nur ein Leben. Gibt es in die Hand von dem, der das Leben ist. Und wenn du momentan als junger Mensch in Schwierigkeiten bist und du denkst, wenn du wüsstest, was das Jahr alles mit mir gemacht hat, dann möchte ich dir sagen, ich weiß es nicht. Dein Vater, deine Mutter und deine Cousins vielleicht auch nicht, aber Jesus weiß es. Geh zu ihm, aber geh nicht weg von ihm. Bleib bei ihm. Sag, Heiland, du weißt, dass momentan mein Leben auf dem Kopf ist. Ich habe nicht mehr den Glauben, den ich mal vor 2, 3, 5, 6, 7, 8 Jahren habe. Irgendwie ist mein Glaube so ein bisschen eingeschlafen. Und Jesus sagt, das weiß ich, mein Junge. Aber wo willst du hin? Bleib bei mir. Bleib bei mir mit deinen Fragen, mit deiner Not, mit deinen Zweifeln, mit deinem Nichtverstehen, mit deiner Wut. Bleib bei mir. Da bist du sicher. Ich halte das aus. Ich halte das auch aus, wenn du mal böse auf mich bist. Ich halte das auch aus, wenn du dich richtig ärgerst über das, was ich tue. Ich halte das aus. Ich breche nicht zusammen. Vielleicht brichst du zusammen. Dann halte ich dich. Aber mein Kind, lauf nicht weg. Ich möchte zum Schluss noch einige Anmerkungen geben, die mir wichtig geworden sind. Was bringt das Knien an der Jesu-Geburtsstätte, wo wir waren? Was bringen Wallfahrten ins Heilige Land, wenn der Unrat im Herzen nicht erkannt und beseitigt wird? Was bringt die pompöseste Weihnachtsfeier, wenn in den Herzen Unreinheit und Ungehorsam weiter wuchern? Wenn wir Gottes Wohlgefallen über unserem Leben wünschen, dann gilt es, in den Demutsweg, den Jesus gegangen ist, einzuwilligen. Er geht nur dort ein, wo er aufrichtige Herzen findet. Solchen Menschen verheißt er, Gott schauen zu dürfen. Jesus will aber nicht nur zu einem Festbesuch eingeladen werden. Er will unser Herr sein und unser Leben regieren. Darum ist es mit einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier nicht getan, die man im Dezember pflichtgemäß arrangiert. Darf ich dir meine Frage stellen? Was ist das wichtigste Ziel für dich am 24., 25. und 26.? Mach nicht den Fehler, dass du die Prioritätenliste umsetzt. Ich kenne manche Familien, da sind die Eltern traurig und sagen, ja, dieses Jahr habe ich nicht so viel Geld für die Kinder und so. Und dann habe ich gesagt, das ist ehrlich dein Problem. Soll ich dir mal zeigen, was Eltern für Probleme haben? Wollen wir mal in Altona gehen, in der onkologischen Abteilung, wo die Kinder liegen, die vielleicht nächste Woche nicht mehr leben und 3 Jahre alt sind? Ist das dein Problem, dass du dein Kind nicht mit 20.000 Geschenken überschütten kannst? Solltest du vielleicht dies Jahr mal Dank sagen, dass du sagst, Heiland, meine Kinder, meine Enkelkinder sind gesund. Ich bin der reichste Mensch, den es auf Gottes Erdboden gibt. Solltest du vielleicht mal wieder diesen Blick haben. Und wenn du dann noch Geld übrig hast, dann kauf Geschenke. Aber das Allerwichtigste, sorgt alle dafür, und das sage ich mir an erster Stelle, dass wir an diesen Tagen Jesus feiern. Ich möchte, dass wir dieses Jahr ihn richtig feiern. Von ganzem Herzen, dass wir ihn anbeten. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wisst ihr, wenn Jesus da ist, dann schmeckt das Essen ganz anders, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich bin ja auch dann bei meinem Schwiegervater und dann am nächsten Tag sind die bei mir und so. Und das Essen ist gewaltig jedes Mal. Ich liebe das Essen. Aber wisst ihr, was mir noch wichtiger ist? Dass er da ist. Und den spüren wir jedes Mal. Jeden Weihnachten ist er da. Und es ist manchmal so, als wenn er sagt, siehst du, das Jahr geht bald zu Ende. Ich bin da, oder? Auf mich könnt ihr euch immer verlassen. Es war ein Glaubensbruder. Der war im Krieg. Um Jesu willen. In Gefängnissen. Und eines Nachts wurde er befreit. Und wisst ihr, wann das war? Genau um Mitternacht, Heiligabend. Der Mann hat seine Frau und Kinder gesucht und gefunden. Es war Kriegszeit, alles zerbombt. Die Familie geht mit nur dem, was sie anhatten, und suchten ihre Bleibe, ihr Haus. Von Weitem sieht der Mann, das Haus ist nicht mehr da. Jetzt müsst ihr euch dieses Bild vorstellen. Ein Mann, ausgezehrt vom Hunger, gezeichnet vom Elend. Seine Frau, seine Kinder. Kalt, nichts zu essen, nur die Kleidung, die man an Leib hat. Sie stehen vor ihrem zerbombten Haus. Und mit einmal fängt der Mann bitterlich an zu weinen. Könnt ihr den Mann verstehen? Ich ja. Und mitten im Wein sagt das älteste Kind, Vater, kannst du mal das Losungsbuch rausholen? Und der Vater holt das Losungsbuch raus, schlägt auf. Was steht dort? Freuet euch, euch ist heute Heiland geboren. Freuet euch. Und dann sagt, die Geschichte geht dann weiter, dass der Pastor tut Buße und sagt, Herr, du hast meinen Sohn gebraucht, meinen jüngeren Sohn, um mir zu zeigen, was wirklich Weihnachten ist. Sie konnten uns alles nehmen. Sie haben uns unsere Kleidung genommen. Unser Haus ist weg. Wir haben nichts zu essen. Aber du bist da. Und ich kann sie nicht nehmen. Und dann ist die Familie vor ihrem zerbombten Haus auf den Knien gefallen. Unter Tränen. Und haben Gott angebetet, dass er Mensch wurde in Jesus. Und der Bruder hat gesagt, nie wieder danach hat er so ein schönes Weihnachtsfest erlebt wie dort. Ich glaube Ihnen das aufs Wort. Und das Letzte. Wenn wir an Weihnachten immer wieder die Geburt Jesu vor 2000 Jahren feiern, wollen wir nicht stehen bleiben beim niedlichen Kindlein in der Krippe. Jesus ist der Herr, ist König aller Könige, der bald triumphierend wiederkommen wird. Danach wollen wir uns ausrichten und uns zubereiten lassen auf seine baldige Wiederkunft. Amen.